Guten Morgen. Ich wünsche Ihnen, gut ausgeruht zu haben. Das heutige Thema lautet Erwachsenwerden. Und als ich dieses Thema ursprünglich von der Krankenpflegeschule Kirchheim Tech bekam, habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen. Ich habe ein Thema bekommen, das Erwachsenwerden. Dann fragte sie mich spontan, bist du erwachsen geworden? Ja. Was bedeutet das Erwachsenwerden für Sie? Ich habe diese Frage an die Krankenpflegeschüler oder Schülerinnen gestellt. Dann kamen einige Antworten ganz spontan aus der Runde. So eine Stimme lautete, Verantwortung übernehmen. Ja, ich glaube, das stimmt. Dann eine andere Stimme lautete, ja, selbstständig werden. Natürlich, das stimmt auch. Und wieder eine andere Stimme lautete, ja, eigene Meinung haben. Ja, sicherlich gibt es noch verschiedene Meinungen über das Erwachsenwerden oder auch Erwachsensein. Apostel Paulus hat auch in einigen Stellen, so in seinen Briefen, solchen Gedanken geäußert, so Kind zu sein und auch erwachsen sein oder ein Mann zu sein. Sie erinnern sich an den 2. Korintherbrief, Kapitel 13, wo er über das Stückwerk auf dieser Welt und auch über das Bleibende in die Ewigkeit hineinspricht. Darf ich so eingangs das 13. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief einige Verse vorlesen? Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig, die Liebe eifert nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie tut nichts Unschickliches. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht an, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Reden aus Eingebung, sie werden abgetan werden. Seien es Zungenreden, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird abgetan werden. Denn unser Erkenntnis ist Stückwerk und unser Reden aus Eingebung ist Stückwerk. Wenn aber das Vollkommene kommen wird, dann wird das Stückwerk abgetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, sann wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Denn wir sehen jetzt nur wie mittels eines Spiegels in rätselhafter Gestalt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich völlig erkennen, wie ich auch völlig erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Am größten aber unter diesen ist die Liebe. Darf ich noch einmal Freud zitieren? Nicht unbedingt, dass ich ihn sehr verehre, aber das, was er gesagt hat, war manches Mal auch sehr einsichtsreich. Ja, nachdem er so viel über seine Neurosentheorie gesprochen hat und gelehrt hat, da wurde er eines Tages gefragt, ja, Herr Dr. Freud, wenn man Ihre Ausführung so hört, dann hat man den Eindruck, dass wir alle irgendwo neurotisch sind. Ja, wer ist denn eigentlich ein normaler Mensch? Wer ist eigentlich ein reifer Mensch? Und nicht infantil. Seine Antwort soll gelautet haben, ja, ein reifer Mensch ist ein Mensch, der lieben kann und arbeiten kann. So eine einfache Antwort kam aus ihm. Vorbehaltlos lieben zu können und vorbehaltlos arbeiten zu können, das hat er als ein Zeichen eines reifen und auch sogenannten normalen Menschen angesehen. Und es ist etwas entwaffnend, wenn man so etwas von Freud hört. Aber in Wirklichkeit, in der Tat, ist es nicht immer so einfach, dass wir vorbehaltlos lieben und vorbehaltlos arbeiten können. Wir haben jetzt aus dem Korintherbrief von einigen Charakteristika, Merkmalen von der Liebe Gottes gehört. Und solche Liebeseigenschaften sollten auch uns geschenkt werden und auch von uns auch ausgehen. Obwohl Paulus wieder in dem Korintherbrief, Kapitel 5, davon spricht, ich meine Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22, davon spricht, dass diese Liebe das Werk des Heiligen Geistes ist. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wider solche Dinge ist das Gesetz nicht. Das sind auch Zeichen einer Reife oder eines gereiften Menschen, das aber durch das Werk des Heiligen Geistes zum Vorschein kommen soll. Geistlich verstehen wir, dass letztlich die Liebe Gottes, die uns erfüllt und auch von uns ausgeht, um die anderen Menschen auch zu segnen. Das scheint auch Ziel und gleichzeitig auch Merkmal des Erwachsenseins und Erwachsenwerdens. Aber ich möchte, nicht wahr, heute Morgen und Nachmittag wieder auf die Erde zurückgehen und etwas wieder Psychologisches und auch Biologisches hier erörtern, damit vielleicht uns konkreter so Handwerkszeug in der Hand gegeben werden kann. Das Reifwerden und Erwachsenwerden. So biologisch gesehen scheint dieser Prozess des Erwachsenwerdens so ein Schicksal zu sein. Das heißt, jeder lebendige Organismus ist auf die Reifung hin ausgelegt, so programmiert. In unseren Genen, in DNA, ist so ein Programm schon festgeschrieben, dass wir geboren werden, aber dann von da ab auf die Reifung hin sich entwickeln. Und es ist also gar keine Frage, dass dieser Prozess geboren werden und selbst auch zeugungsfähig zu werden und auch sterben. Aber dann die zweite Generation wieder geboren werden und reif werden, zeugungsfähig werden und sterben. Dieser Prozess wiederholt sich. Aber innerlich, so persönlich für uns Menschen, geht so ein Reifungsprozess automatisch. Ist es alles in den Genen programmiert? Zu welchem Erwachsenen wir werden sollen? Das ist eine große Frage. Und ich glaube, teilweise ja und wiederum nicht. Ich glaube, unser persönlicher Einsatz hier gefragt ist, um persönlich erwachsen zu werden, reif zu werden. Dann wollen wir uns wieder von einigen theoretischen Grundlagen hier sprechen. Darf ich die erste Folie bitten? Ich habe diese theoretische Grundlage in zwei Teilen aufgeteilt. Und der erste Teil lautet deterministische Theorien. Das heißt, dass das Reifwerden eines Menschen ist schon schicksalhaft bestimmt. Und wir haben gestern so einige von diesen Theorien bereits kennengelernt. Deshalb möchte ich heute Morgen nicht mehr wiederholen. Aber die erste Theorie war Jean Piaget. Seine Theorie zur kognitiven Entwicklungstheorie, wobei unser Denken und auch Fähigkeit, über uns selbst auch nachzudenken, schon in den Genen programmiert sei. Das heißt, automatisch geht dieser Entwicklungsprozess voran. So war seine Theorie. Und zweite Theorie, das kam von Erik Erikson. Er hat den Lebenszyklus eines Menschen theoretisiert, wobei er davon ausging, man geht durch verschiedene Entwicklungsstadien hindurch, bis zur Reifung, mit Erfolg oder mit Misserfolg. Aber nach seiner Theorie sah es so aus, als ob dieser Entwicklungsgang schicksalhaft schon bestimmt wäre. Die dritte Theorie kam von Alfred Adler. Er ging davon aus, dass in jedem von uns angeboren einen Willen zur Macht oder Willen zur Überlegenheit zu gegeben sei. Und von diesem Willen zur Überlegenheit werden wir angetrieben, um zum Erwachsen zu werden. Erwachsen mit Erfolg oder erwachsen mit Misserfolg. Dieses Diagramm haben wir gestern kennengelernt. Aber es gibt eine zweite Gruppe von Theorien. Das möchte ich als ganzheitliche Theorien deklarieren. Und darüber möchte ich mir ein bisschen Gedanken machen. Die erste Theorie unter dieser ganzheitlichen Theorien kommt von Jung, Carl Gustav Jung. Und darf ich Sie bitten, von der anderen Seite diese Folie zu zeigen. Ja, die Überschrift ist in Englisch geschrieben, weil ich aus einem englischen Buch genommen habe. Aber es ist gar nicht kompliziert. So hat sich Jung unsere Seele vorgestellt. So Anatomie der Seele nach Jung. Und Sie sehen so eigentlich drei Ringe. Und am äußersten Ring, dann ganz oben, ist Ego, also geschrieben. Das ist das bewusste Ich. Er meinte, unser Bewusstes ist ganz dünn an der Oberfläche von einem großen Ding, Ring. Und unter diesem Ego, bewussten Ich, versteckt sich ein großer Raum von Unbewussten. Jung konzipierte, dass dieses Unbewusste in zwei Teilen wieder geteilt werden kann. Einmal das persönliche Unbewusste. Das ist der mittlere Ring. Und innerster Ring, das ist kollektives Unbewusste. Mit dem kollektiven Unbewusste meinte er, dass wir Menschen über alle Kulturen und auch Rassen hinweg etwas Gemeinsames in unserem Unbewussten haben. Und er hat sich mit den Mythen der Mythologie von verschiedenen Völker und Kulturen befasst, wobei er feststellte, dass typische Charaktere, die in solchen Mythen auftreten, sind so ähnlich in West und Ost und in Nord und Süd. Alle Kulturen und alle Rassen scheinen ziemlich gemeinsame Charaktere in ihren Mythen zu haben. Aber nicht nur das, sondern in jedem von uns scheint nicht nur, es ist etwas gefährlich, was ich sage, eine einzige Persönlichkeit zu stecken, sondern mehrere, möglicherweise mehrere, teilweise total unterschiedliche Persönlichkeitszüge vorhanden zu sein. Deshalb kann ein Mensch manchmal unwahrscheinlich lieb sein, aber auch unter Umständen sehr hässlich sein. Als ob zwei verschiedene Menschen, nicht wahr, in einem sich versteckt hielten. Ja, zwei Seelen in einer Brust, das ist ein ganz bekannter Spruch hier in Deutschland, aber es sind nicht nur zwei, unter Umständen noch mehr. Solche unterschiedliche Persönlichkeitszüge scheinen in jedem von uns mehr oder weniger vorhanden zu sein. Und solche grundsätzliche Persönlichkeitszüge hat er Archetypen genannt. Unwahrscheinlich so, zum Beispiel, also guter Mensch, unwahrscheinlich böser Mensch. Und unwahrscheinlich heiliger Mensch, unwahrscheinlich schmutziger Mensch. Oder ein Mensch, der alles hat und reich ist, oder ein Bettler. Solche Charaktere tauchen ja nicht nur in den Märchen auf, sondern unter Umständen. Manches Mal verhalten wir uns auch nach solchen unterschiedlichen Persönlichkeitszügen. Solche Archetypen tauchen auch im Traum so auf, nach seiner Theorie. Und wenn wir auch im Traum von Verfolger oder auch von irgendjemand, den man überhaupt nicht mag, so träumen, er geht davon aus, dass es nicht unbedingt solche andere Menschen gemeint sind, sondern das ist etwas, was in uns drin steckt. Das ist eine Eigenschaft von uns, die wir in Gestalt eines anderen Menschen träumen. Das heißt, in unserem kollektiven Unterbewussten gibt es solche Archetypen, die normalerweise einfach schlummern. Deshalb wir auch selber nicht erkennen. Aber wenn solche Archetypen durch die Einwirkung von der Umwelt oder von einem bestimmten Ereignis in der Umwelt aktiviert wird, dann erkennen wir erst, dass so eine Eigenschaft in uns selbst auch steckt oder gesteckt hat. Zu meiner Schande muss ich auch sagen, als Beispiel, wissen Sie, ich habe immer geglaubt, ich bin eigentlich ein sanftmütiger Mensch. Und die meisten Menschen erleben mich auch sanftmütig. Aber als wir, also meine Frau und ich, ja, wir haben zwei Kinder. Und diese Kinder zu erziehen hatten, war ich erschrocken, wie zornig ich auch werden konnte, manches Mal. So ungeduldig, nicht wahr? Und oh, ich hätte manches Mal, also unsere Kinder, wenn sie sich so nicht so artig verhielten, verpacken können, nicht? Und diesen Zorn, ich war selbst erschrocken, dass so etwas auch in mir steckt. Aber so ein Archetyp ist ja aktiviert worden durch die Umstände, in der ich lebte. Na, glücklicherweise sind unsere Kinder sehr gut herangewachsen. Wir sind sehr dankbar für sie. Und also so ein Zornausbruch oder so etwas habe ich auch nicht oder nicht mehr. Manches Mal aber so eine Auseinandersetzung mit der Umwelt kann lange Zeit bestehen. In der Bibel sind die Väter ermahnt. Väter, zürnet eure Kinder nicht. Nun, aber es gibt leider solche Väter oder auch Mütter, die mit ihren eigenen Kindern im Clinch leben. Und ja, ein solches Kind, der zum Beispiel mit dem Vater im Clinch lebt, dieses Kind hat ja keinen Ausweg, solange dieses Kind von dem Vater noch abhängig ist. So dass er irgendwie Wege und Möglichkeiten finden muss, mit diesem Vater so zusammenleben muss. Und in diesem Prozess bildet sich eine bestimmte Denkweise und ein bestimmtes Empfinden und auch eine bestimmte Verhaltensweise in diesem Kind als ein System. Und aufgrund dieses erlernten und gewählten Systems weiß dieses Kind, wann eine gefährliche Situation aufkommen kann, wie dann dieses Kind dieser gefährlichen Situation besten aus dem Weg gehen soll. So ein erlerntes Verhaltenssystem und auch Denkweise und Empfinden hat Jung als komplex bezeichnet. Komplex bedeutet nicht unbedingt Minderwertigkeitskomplex oder ein anderes Komplex, aber eher so Vaterkomplex in diesem Fall, nicht? Oder Mutterkomplex. Das bedeutet nicht unbedingt, dass einer vom Vater total abhängig ist oder von Mutter total abhängig als Erwachsener, sondern ein problematisches System mit einem bestimmten Menschen in der Umwelt. Und so ein Verhaltenssystem, das hat er komplex bezeichnet. Und dieser Komplex bildet sich, nachdem ein bestimmter Archetyp durch die Einwirkung von der Umwelt aktiviert worden ist und man um diese Erfahrung herum ja, so ein Denk- und Fühl- und Verhaltenssystem aufgebaut hat. Das bleibt lange in unserem persönlichen Unbewussten. Das kommt aber hin und wieder symptomatisch zum Vorschein, wenn man wieder sich in einem ähnlichen Zustand befindet, in einer ähnlichen Umwelt befindet. Zum Beispiel ein Kind, das so eine große Angst vor seinem Vater entwickelt hat und nie diese Angst richtig überwunden hat. Dieses Kind wird auch sehr wahrscheinlich die ähnliche oder gleiche Angst bekommen, wenn er oder sie irgendwann als junger Mensch oder als Erwachsener mit einem ganz ähnlichen Typ von Menschen konfrontiert wird. Wir haben gestern von diesem jungen Mann, von dem Biker gesprochen, nicht wahr? Und er hatte so einen Komplex gebildet gegenüber jedem, der ihn an die Wand drückt. Oder jeder, den er als solchen wahrnimmt. Und seine Antwort war, diese Menschen fertig machen. So hat er sein Verhalten systematisch aufgebaut. Aber in der Wirklichkeit, die Menschen, die er so fertig machte, waren nicht unbedingt solche Menschen wie diese früheren, nicht wahr, Rowdies. Ganz harmlose Menschen, die auch nicht so gemeint haben, wurden auch von ihm angegriffen. Und das war ja sein Problem. Aber er nahm es so wahr und so spontan, automatisch reagierte er auf diese Wahrnehmung hin mit der Gewalt. Das ist der Komplex, was Jung gemeint hat. Nun, wenn man aber davon nicht weiß, welche Seelen in Anführungsstrich in einer Brust überhaupt vorhanden sind, dann lebt man in Gefahr, von der Kraft solchen unbekannten Seelen so stark beeinflusst wird, so dass man sich dermaßen, also problematisch verhält. Und man weiß gar nicht, woher es kommt, warum man so getrieben ist, sich so zu verhalten, dass man nicht will. Wenn ich mit solchen Menschen ins Gespräch komme, dann fällt mir sehr häufig der Ausspruch von Apostel Paulus ein, was er im Römerbrief Kapitel 7 spricht. Er spricht von dem Konflikt zwischen dem Fleisch und Fleisch und Geist. Und er sagt, er möchte Gutes tun, aber er weiß, dass in seinem Fleisch nichts Gutes steckt. Und die Sünde, die in seinem Fleisch ist, treibt ihn dahingehend, dass er irgendetwas tut, was er nicht will. Und er beschreibt diesen Kampf so anschaulich. Und ich erlebe in der psychotherapeutischen Praxis diesen Kampf, ja, mit psychologischen Jargons natürlich nicht. Und sicherlich glaube ich, dass es von der sündigen Natur kommt. Aber gleichzeitig denke ich, dass die gefallene Schöpfung schicksalhaft mit einem solchen Kampf leben muss. Darf ich die zweite Folie von der zweiten Reihe bitten? Ja. Ja, das ist das. Nun, Jung hat aber von der Individuation gesprochen. So, Individuation ist ein Prozess des Reifwerdens, in dem man es wird, wozu man bestimmt ist. Wir haben auch von diesem Gedanken gestern gesprochen. Und das war für ihn ein großes Thema, denn er glaubte, dass unser Leben eigentlich dafür gegeben ist, dass wir letztlich es werden sollen, wozu wir bestimmt sind. Aber dieser ganze Prozess geht durch die Differenzierung vom bewussten Ich von dem unbewussten Selbst. Was er als Selbst bezeichnet hat, das war das ganze unbewusste Menschsein. Auf der ganzen linken Seite sehen Sie, dass dieses Ego von dem Selbst eingeschlossen ist. Das heißt, in diesem Stadium weiß der betreffende Mensch überhaupt nicht, was er tut, warum er es tut, weil die unbewussten Kräfte, dieses bewusste Ich, dermaßen bestimmen. Als der besagte junge Mensch zu mir kam, befand er sich in einem solchen Zustand. Er verstand sich selber nicht, warum er so gewalttätig war, hin und wieder, und woher solche außergewöhnlichen Kräfte überhaupt kamen. Durch die Auseinandersetzung mit sich selbst, Gespräche mit mir, aber tauchte dieser Ego-Teil, dieser Selbstteil ein bisschen mehr an die Oberfläche, differenzierte sich ein Stück von dem großen Unbewussten. Er hat angefangen zu identifizieren, was in seinem persönlichen und auch kollektiven Unbewussten vorhanden sind. Er hat entdeckt, dass er in der Tat einmal ein Opfer war, so Prügelknabe war. Und der Prügelknabe ist auch so ein Stereotyp, der sich in verschiedenen Kulturen und Märchen auftaucht. Aber er hat gleichzeitig auch festgestellt, dass er auch Unterdrücker ist, Verfolger ist, wie ein Tyrann sich benimmt. So ein Teil lebt er auch in seinem Unbewussten. Er wollte es nicht. Er betont es immer wieder, das mag ich nicht. Aber er war es. Sehr schmerzlich für ihn, das zu erkennen und auch zu akzeptieren. Ja? Manches Mal bin ich und war ich ein Tyrann. Aber auch hat er identifiziert, dass eine ganz barmherzige Seele auch in ihm ist. Und vor allem solchen Menschen gegenüber, die hilflos sind, kann er sein letztes Hemd ihnen geben. Das hat er auch getan. Und er wundert sich, wie er überhaupt zu einer solchen guten Tat auch fähig war. Sie passen gar nicht, diese unterschiedlichen Erscheinungsbilder von ihm. Er identifizierte, dass solche unterschiedliche Eigenschaften in ihm, in einer Seele, parallel vorhanden sind. Und je länger er mit sich selber sich auseinandersetzte, desto deutlicher kamen solche unterschiedlichen Eigenschaften, die in ihm drin waren, zum Vorschein. Und mit noch hellerem Bewusstsein sah er sich im Ganzen. Aber in der Psychiatrie und der Psychotherapie geschieht nicht nur diese Differenzierung und Identifizierung von solchen Eigenschaften, sondern auch Integration. Intensive Gespräche finden statt, um solche unterschiedliche Eigenschaften, die in einem stecken, zu sortieren, einordnen und auch Rangordnung auch schaffen, damit man letztlich rationale Entscheidungen treffen kann, was für ein Verhalten man an den Tag legen soll, wie man sich verhalten soll und besser verhalten soll. Wenn man unser Leben und auch so einen Konflikt in uns drin auch betrachtet, dann bekommt man eine weitere Sicht über uns selbst. Für uns Christen ist es ein Vorrecht zu wissen, dass unsere Sünde durch Jesus Christus versöhnt worden ist, auch gesühnt. Und mit diesem Wissen und in diesem Glauben fällt es uns leichter, auf unsere sündigen Eigenschaften auch zu identifizieren, anerkennen. Es heißt nicht, dass wir diese sündigen Eigenschaften ausleben sollen. Gar nicht. Aber dass wir Sünder sind, dass wir vor Gott das anerkannt haben, gibt uns eine Erleichterung. Wenn wir die von uns unerwünschte Eigenschaften in uns auch feststellen müssen. Aber wir kommen immer wieder zu Jesus zurück und bekennen wir diese Sünde, empfangen wir die Sündenvergebung von ihm. Aber durch diesen Prozess und durch diese Praxis vielleicht gelingt uns eher so eine Differenzierung, die Jung hier gemeint hat, indem wir uns selber immer besser erkennen und blinden Fleck immer weniger wird. Und wenn mal irgendjemand uns unsere Schwächen auch nicht mal mit den Fingern, Zeigefingern zeigt, du hast noch so eine Schwäche in dir, dann vielleicht werden wir nicht so schnell aufgebracht sein, sondern, ja, vielen Dank, dass du mir es sagst. Und ja, ich habe es. Ich möchte diese Schwachheit auch überwinden, aber ich habe es noch. Diese Einstellung ist ein Zeichen der Reife. Sicherlich ein Zeichen und nicht das Ganze, aber man weiß sich zu akzeptieren mit seinen Stärken, aber auch mit seinen Schwächen. Das letzte Bild, also im Rechten, das ist, wo ein Mensch total aufgeklärt ist. Aber sicherlich ist es eine Idealvorstellung und der Wirklichkeit wird es nicht entsprechen. Dennoch erscheint mir, dass diese Theorie von Jung in diesem Licht gesehen recht einleuchtend und hilfreich. Darf ich jetzt wieder zu dem ersten Folie zurückgehen und zweite Theorie möchte ich übergehen. Die zweite Theorie kommt von einem amerikanischen Psychiater, Dr. Marie Bowen. Und Bowen ist einer der Gründer von den Familiensystemstheorien. Und er hat einen Menschen, den er in seiner Praxis gesehen hat, immer im Zusammenhang von dem gesamten Familienhintergrund gesehen, so wie ich gestern auch angedeutet habe. Er hat auch von dem Erwachsenwerden oder von dem Reifwerden sich Gedanken gemacht. Und für ihn bedeutete Erwachsenwerden eine Differenzierung der Persönlichkeit in zweifachen, zweifachen Gebieten. Und das erste Gebiet ist, dass die Differenzierung zwischen der Emotionalität und Rationalität vorangeht. Emotion und Vernunft habe ich geschrieben, aber Emotionalität und Rationalität. Er ging davon aus, dass Kinder stärker von der Emotionalität in verschiedenen problematischen Situationen bestimmt werden in ihrem Verhalten als von Rationalität. Während ein Erwachsener oder ein reifer Mensch eher von der Rationalität in seinem Verhalten bestimmt wird und weniger von der Rationalität. Diese Differenzierung zwischen der Rationalität und Emotionalität und dabei hat er so anatomische Gegebenheiten von unserem Gehirn auch zugrunde genommen. Darf ich aus der zweiten Reihe Folien bitten? Ja. Sie dürfen aber nicht vergessen, dass es eine Theorie ist. Das muss ich jetzt schon vorwarnen, weil etwas kurzschlüssig es erscheint, was er sagt. Aber nun, Sie sehen hier ein Diagramm, wie unser Gehirn in drei verschiedenen Schichten so aufgebaut ist, anatomisch und auch funktionell. Den innersten, das ist also genannt basale Ganglien. Und in diesem Bereich der Basalganglien sind alle wesentlichen Zentralen für das Überleben so enthalten. Zum Beispiel Atemzentrum, nicht? Und Kreislaufzentrum und auch Blutdruckzentrum oder Temperaturregulationszentrum. Auch Hunger, Durst, solche Gefühle, die mit Instinkt verbunden sind. Solche Kernen, solche Zentralen sind in diesem innersten Teil des Gehirns enthalten. Theoretisch gesprochen, auch ein Mensch könnte auch überleben, wenn dieser innerste Teil vom Gehirn intakt ist. Ja, sogenannte, wie nennt man hier, also in Englisch, also vegetable, Menschen, die höhere Funktion verloren haben und auch im Koma einfach leben. Aber wenn sie gefüttert werden, nicht wahr, und sauber gemacht werden, und Körper, Ja, hinvegetieren. Ja, das meine ich, ja. Und man kann auch leben, wenn dieser innerste Teil intakt ist. Zwar nicht als Mensch, nicht wahr? Als denkender Mensch oder handelnder Mensch, aber überleben kann man es. Und er verglich diese Gehirnfunktion mit sogenannten niederen Tieren. Vor allem Reptilien. Oder das Gehirn von Reptilien besteht zum großen Teil von diesem, nicht wahr, untersten oder innersten Teil vom Gehirn, also basale Ganglien. Dennoch, wissen Sie, Reptilien haben bestimmte Verhaltensweise, die auch sehr logisch sind. Wenn Futter da ist, dann geht der Reptilien dahin, um diesen Futter zu bekommen. Und wenn ein Feind auftritt, dann weiß dieser Reptilien zu kämpfen. Oder wenn der Feind zu stark erscheint, dann fliehen. Solche grundsätzliche Verhaltensweise, die zum Überleben notwendig sind, können die Reptilien ohne denkende Schicht vom Großgehirn auch praktizieren. Und Bowen definierte Emotion, solche instinktives oder instinktive Logik. Wenn wir von der Emotion sprechen, dann verstehen wir leicht Gefühl, nicht wahr? Aber er unterschied Emotion von dem Gefühl. Gefühl ist eine kognitive Realisierung solcher solchen Instinkt. Instinkt selbst hat noch kein Gefühl, so sagt er. Aber ohne das Gefühl kann sich ein Reptilien nach der emotionalen Logik verhalten. Dann kommt jetzt das Gefühl. Gefühl ist eine kognitive Realisierung dieser Emotion und auch gleichzeitig physiologische Reaktion. Zum Beispiel, wenn wir Angst haben, dann klopft unser Herz und wir schwitzen und unser Muskel wird auch ganz steif und unsere Haltung ist auch so etwas, nicht wahr, angespannte Haltung. Diese körperliche Reaktion ist auch vom Gefühl sehr stark bestimmt. Gefühl ist nicht nur diese Angst oder Ärger oder Traurigkeit, die wir kognitiv als solche definieren, sondern auch körperlich reagieren wir dementsprechend. Und dieses Gefühl und Realisierung der Gefühle, das wird von dem limbischen System reguliert. Und Neokortex, die oberste Schicht vom menschlichen Gehirn, dort denken wir. Wissen Sie, wie ich mache es, unwahrscheinlich einfach. Und diese simplistische Darstellung ist problematisch. Und ich weiß es wohl, dass es problematisch ist, aber um einfach seine Theorie zu vereinfachen, habe ich jetzt hier ausgeführt. Und er geht davon aus, dass Kinder noch nicht viel Substanz im Neokortex haben, aber diesen emotionalen Teil, nicht? Diesen basalen Ganglienteil, das ist schon von Anfang an sehr stark in uns entwickelt. Deshalb, bevor die Kinder Sprache beherrschen, emotional wissen sie, wie sie sich selber behaupten oder wie sie sich verhalten in Gefahrensituationen. Und ihr Verhalten ist fast automatisch, unmittelbar von der Emotion bestimmt. Wenn man aber erwachsen wird, dann arbeitet der Neokortex mehr, um diesen emotionalen Teil besser unter Kontrolle zu halten. Man nimmt die Realität als Realität wahr. Man nimmt die reale Situation, man analysiert reale Situation in Einzelteilen. Und setzt man solche Einzelteile wieder zurück, aber kreativ, so dass man die Zukunft planen kann und auch voraus berechnen kann. Das ist die Funktion des Neokortex. So sollte der Reifungsprozess sein, dass der denkende Teil, die Rationalität, stärker wird und Emotionalität von dem rationalen Bereich unter Kontrolle gehalten wird. Wir haben aus dem Korintherbrief, 1. Korintherbrief, Kapitel 13, die Eigenschaften von der Liebe heute Morgen gehört. Und diese Eigenschaften der Liebe entspricht diesem Gedanken, dass nicht die Emotionalität in erster Linie zum Vorschein kommt, sondern eher Rationalität. Wenn hier die Differenzierung zwischen Emotionalität und Rationalität nicht so stark vorangetrieben worden ist, dann denke man hin und wieder, also ein Reptilienteil von mir bricht durch, anstatt der menschliche Teil mich bestimmt. Und das muss gezähmt werden. Wissen Sie, dieser Gedanke, dass unser Denken, auch unser Fühlen oder unsere Emotion bestimmen kann, das war früher, zumindest vor Freud, ziemlich selbstverständlich. Aber seine Lehre hat etwa 75 Jahre lang nicht nur psychiatrische Welt, sondern auch geistige Welt in der westlichen Hemisphäre auch ziemlich einseitig geprägt. Er hat gelehrt, dass unser Denken, nicht wahr, was ja im bewussten Bereich stattfindet, ganz, ganz geringe Macht hat, sondern das Fühlen oder Emotionen, was ja im unterbewussten oder unbewussten Bereich vorhanden ist, das ist viel mächtiger als das Denken. So hat er gelehrt. Und die Denkweise vom sogenannten modernen Menschen war davon sehr stark beeinflusst. Aber in den letzten 25 Jahren hat sich diese Denkweise gewandelt in der Psychiatrie. Die neueste oder der neueste Trend in der Psychiatrie oder Psychologie ist, unsere Kognition, unser Denken hat einen großen Einfluss auf unser Fühlen. Und auch manches Mal deshalb kann die leichte bis mittelschwere Depression auch durch das realistische Denken oder durch das Training von Denken behandelt werden, ohne Medikamente. Die Schule von dieser kognitiven Therapie lehrt, wie wir unsere verkehrte Denkweise realistisch korrigieren müssen. Und in der Tat ist es so, dass hinter dem depressiven Zustand ein sehr negatives Selbstkonzept oftmals sich versteckt hält. Ich bin sowieso nichts. Ich kann sowieso nichts. Keiner mag mich. Wenn so ein Selbstkonzept im Kern unseres Denkens vorhanden ist, nehmen wir verschiedene Zeichen oder Verhaltensweise von Menschen durch diese Brille wahr, als ob die anderen Menschen Umständen einen darin bestärken würden. Du bist sowieso nichts, du kannst nichts und keiner mag dich. Dann ist man ja deprimiert. Und weil man gefühlsmäßig deprimiert ist, verhält man sich auch dementsprechend zurückgezogen, zurückhaltend und trifft man auch keine geeignete Wahl, um sich zu verbessern oder mit anderen Menschen auch einen guten Kontakt zu haben. Keiner mag dich sowieso, deshalb bleibst du dann draußen. Aber so eine Verhaltensweise bestärkt wiederum dieses negative Selbstkonzept. Siehst du, keiner mag dich, aber man hat auch nicht, sich in eine solche Situation hineingebracht, wo Menschen da sind, die einen mögen. Das ist die Grundthese von der kognitiven Therapie. Also dieses negative Selbstkonzept muss realistisch umgedacht werden, sodass sein Gefühl und auch sein Verhalten auch anders wird. Positives Verhalten, auch positive Feedback, was man von den anderen Menschen bekommt, würde man wieder diese korrigierte Denkweise über sich selbst auch positiv bestärken. Es sind doch welche, die einen mögen, die einen unterstützen. Sicherlich, dann bin ich auch etwas. Nicht? Und das Denken hat einen großen Einfluss auf das Fühlen, auch auf die Emotion. Das ist die erste, der erste Teil von der Differenzierung, von der Bowen gesprochen hat. Der zweite Teil der Differenzierung bezieht sich auf die zwischenmenschliche Beziehung, eine Differenzierung zwischen der Individualität und Gemeinschaft. Wir brauchen beides. Wir brauchen Gemeinschaft. Aber wenn wir uns total in der Gemeinschaft und um der guten Gemeinschaft willen unsere Individualität verlieren, dann werden wir abhängig von dem Wohlwollen der anderen. Wenn wir die Individualität zu stark betonen, dann können wir auch der Gemeinschaft schaden. Wir werden egoistisch. So egoistisch können wir auch nicht leben in der menschlichen Gemeinschaft, aber auf die Individualität kann man auch nicht total verzichten. In dieser Spannung leben wir. Wo finden wir das passende Gleichgewicht zwischen der Individualität und Gemeinschaft? Diese Fähigkeit, es zu differenzieren, gehört zum Zeichen der Reife. So sagt er. Nun, ein Kind, das in einer Familie, wo die Eltern selbst auch einigermaßen differenziert sind, in der Hinsicht von Rationalität und Emotionalität und Individualität und Gemeinschaft, dann wachsen oder wächst dieses Kind auf, ohne auf die Emotionalität des Elternteils oder des anderen Familienmitgliedes allzu viel Rücksicht zu nehmen. Das bedeutet, ein solches Kind denkt ohne Furcht, dass dieses Kind mit diesem Denken und auch anderes Denken die Eltern oder die Meinung der Eltern reizen konnte und in eine heftige Auseinandersetzung geraten konnte oder fühlen. Dieses Kind fühlt, was es fühlt, ohne Angst zu haben und bringt dieses Fühlen auch zum Ausdruck. Und auch Verhalten, auch eine Entscheidung zum Verhalten, würde dieses Kind angstfreier treffen als ein Kind, das in einer Familie aufwächst, wo die Eltern selbst nicht so viel differenziert sind in Bezug auf Emotionalität und Rationalität und Individualität und Gemeinschaft. Ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich schon hier gesprochen habe, ich glaube nicht. Ich hatte mit einem Ehepaar über längere Zeit Gespräche. Sie haben also verschiedene Probleme, aber ein Problem war so charakteristisch für diese Situation. Diese Frau erzählte mir von einer Begebenheit. Sie hat im Supermarkt Fleisch gekauft. Das war Sonderangebot. Und es sah gut aus. Aber Sonderangebot ist immer war etwas problematisch. Und unglücklicherweise geriet dieses Fleisch etwas hart, zäh. Und sie hatte zwei Töchter, so 11 und 8. Und das 11-jährige Mädchen ist so ein Kind, das alles sagt, was auf der Zunge liegt. Und am Tisch, am Abend, hat diese Frau, diese Mutter, dieses Fleisch serviert. Und sie haben angefangen, dieses Fleisch zu essen. Aber das Fleisch war zäh. Und dieses 11-jährige Mädchen sagt es, nicht wahr? Zu ihr, ganz spontan: Mama, das Fleisch ist zäh. Also, das ist eigentlich gar nichts Besonderes. Was gesagt ist, ist, das Fleisch ist zäh. Und was sie meinte war, ja, ich wundere mich, wie es kommt. Und sie erwartete von ihrer Mutter ja, eine Erklärung. Gib mir Erklärung. Denn du bist ja die Köchin gewesen. Aber sie hat diese Botschaft ganz anders gehört. Als dieses Mädchen sagte, das Fleisch ist zäh, dann hat sie gehört oder gemeint gehört zu haben, es ist ungenießbar. Und sie meinte, wahrgenommen zu haben, gib mir etwas Besseres. Und sie meinte, gehört zu haben, du bist eine miese Köchin. Es war nicht gesagt worden, aber sie meinte, alles gehört zu haben. Ihre spontane Reaktion war, geh wo auch immer, dass du etwas Besseres kriegst. Sie geriet auf 180 oder wie nennt man das, 200. Und dieses Mädchen fing an zu weinen und das war ein Durcheinander am Tisch. Und ihr Mann war total hilflos. Und er sagte, ich habe das Gefühl, das dritte Kind zu haben in meiner Familie, anstatt eine Frau. Diese unmittelbare, spontane, automatische, emotionale Reaktion von dieser Mutter hat die zwischenmenschliche Beziehung sehr, sehr erschwert. Aber dabei ist sie unwahrscheinlich stark auf die Beziehung, auf die gute Beziehung angewiesen. Wenn irgendjemand etwas Gutes zu ihr sagt und sie erwartet darauf von der Gemeinde, von der Gemeinschaft, dann funktioniert sie. Aber wenn eine kleine Kritik in dieser Beziehung da ist, dann bricht sie in sich zusammen. Sie ist auch in Bezug auf die Individualität nicht weitergekommen. So haben wir angefangen hier. Ich werde auch darüber sprechen später. Hier in dieser Differenzierung von Emotionalität und Rationalität, von Individualität und Gemeinschaft zu arbeiten. Es sind zwei große Gebiete, wo ein persönlicher Einsatz gefordert wird, damit das Erwachsenwerden zur Wirklichkeit wird. Als Psychotherapeut erlebe ich, nicht wahr, in der Praxis sicherlich etwas Drastisches. Und wenn die Menschen auch zu mir kommen, da wollen sie auch an sich arbeiten. Und ich stelle fest, dieser persönliche Einsatz lohnt sich. So, damit möchte ich jetzt hier eine Pause einlegen. Ich habe 5 Minuten überzogen, fangen wir 5 Minuten später an, also 50 Minuten vor 11 Uhr.